In einer Marktnische erfolgreich zu sein, ist das eine. Etwas ganz anderes ist es, im großen, weiten Mainstream nicht unterzugehen. Vor dieser Challenge steht gerade die Bio-Lebensmittelmarke Follow Food und ihr Strategie- und Markenchef Julius Palm, unser Gast in dieser Folge der Sustainable Brand Stories. Einst als Followfish gegründet, ist der Öko-Food-Anbieter vom kleinen Fisch zum Mittelständler mit beachtlichen 70 Millionen Euro Umsatz und 140 Produkten gewachsen, der es jetzt im Lebensmittelmarkt mit den ganz großen Raubfischen aufnehmen muss. Wie schafft es eine Marke, in diesem Haifischbecken nicht als Plankton zu enden? Wie setzt sich die Marke von Wettbewerbern ab, die das Follow-Food-Konzept hemmungslos kopieren? Und wie schafft sie es überhaupt, im trüben Tümpel Nachhaltigkeitskommunikation wahrgenommen zu werden? Über all das sprechen wir in dieser Folge mit Julius Palm, dem Green CMO of the Year. Spoiler: Ihrem Versprechen rückverfolgbarer Transparenz bleibt die Marke treu. Aber bei vielen anderen Dingen erfindet sie sich immer wieder neu. Auch jetzt gerade wieder.
Willkommen zu Sustainable Brand Stories, dem Podcast für nachhaltig erfolgreiche Marken und Kommunikation. Präsentiert von Strichpunkt Design und Teil des Brand 1 Podcast Netzwerks.
Julius, ich halte hier eins eurer Produkte in der Hand, eine Dose Kieler Sprotten, auf dessen Rückseite ich einen Code finde. Wenn ich den scanne, habe ich heute Morgen gemacht, erfahre ich, dass diese Sprotten mit einem pelagischen Schleppnetz in der Baltischen See gefangen wurden, und zwar schluck bereits im November 2022. Na gut, das dürfte bei einer Dosenkonserve kein allzu großes Problem sein, das schon ein bisschen her ist. So ist es bei allen eurer Produkte. Das ist natürlich alles sehr transparent und sehr ehrenwert. Die Frage ist natürlich, wer will das denn eigentlich so genau wissen?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, dass das eines der zentralen Themen im Lebensmittelbereich ist, ist zu wissen, wo das Essen, was man konsumiert, herkommt. Und vielleicht ist es noch nicht die große Mainstream-Frage, die 90% der Einkaufenden in Deutschland betrifft oder bewegt. Aber wir wissen, dass es ein Großteil derer, die in Supermärkte gehen, gerade sowieso die, die in Biohandel gehen, deswegen gehen sie in Biohandel, aber auch darüber hinaus in klassischen LDH, die Frage bewegt, wo kommt eigentlich das her, was ich kaufe? Und das nicht nur beim Fleisch und beim Fisch. Beim Fisch natürlich super zentral, das ist einer der Gründe, wie man herausfinden kann, ob Überfischung stattfindet oder nicht, aber auch bei Lebensmitteln wie Gemüse oder anderen Convenience-Produkten zum Beispiel. Und deswegen ist das der Grund, warum wir das machen, weil wir glauben, dass man nur mit so einer Transparenz und einer Rückverfolgbarkeit in den Ursprung, wo kommt es eigentlich her, eine Unterscheidbarkeit im Regal hinbekommt und eine wirklich informierte Kaufentscheidung ermöglichen kann überhaupt erst.
Theoretisch glaube ich das sofort, weil wir wollen uns ja alle nachhaltig verhalten und gute Konsumentinnen und Konsumenten sein. Aber wie viele Kunden öffnen denn tatsächlich den Tracking-Code? Wie viele Leute machen tatsächlich das, was ich jetzt heute Morgen gemacht habe?
Das ist nicht so einfach zu beantworten, aber die einfache Antwort, die vereinfacht ist, ist erschreckend wenig.
Das heißt, es ist einstellig?
Man kann ungefähr sagen, im einstelligen Prozentbereich derer Produkte, die wir sozusagen in den Umlauf bringen, werden auch tatsächlich gescannt. Jetzt muss man aber dazu sagen, dass wir eine Wiederkaufsrate von über 50% haben und wir wissen, dass KonsumentInnen das einmal scannen bei einem Produkt, was sie regelmäßig kaufen, und dann die wieder. Das heißt, was das genau bedeutet, diese 1%-Zahl, ist vielleicht auch gar nicht so entscheidend, weil wir glauben daran, dass das Versprechen alleine schon viel, viel wert ist. Und das ist kein loses Versprechen, kein leeres Versprechen, weil wenn wir es versprechen, müssen wir es auch halten. Weil wenn das mal jemand nachguckt und wir da uns einen Fehler erlauben, dann ist das eigentlich, das ist wahrscheinlich das größte Skandal, was wir uns erlauben könnten, weil das wäre existenziell für uns. Deswegen müssen wir ihn professionell und gut pflegen, trotz dessen, dass es kaum jemand vermeintlich nachschaut.
Also das ist ein super interessanter Punkt. Man muss also sozusagen seine Hausaufgaben gemacht haben, auch wenn sie relativ selten überprüft werden. Aber offensichtlich eine Wiederkaufsrate von 50% ist ja sensationell. Ist das der zentrale Grund, dass ihr so ein Vertrauen aufgebaut habt bei den KonsumentInnen, die es mal nachverfolgt haben? Oder wie kommt man zu diesen wahnsinnigen 50%? Träumt ihr jedem eigentlich von?
Ja, ich glaube, das liegt wahrscheinlich zentral daran, dass wir so krass und offensichtlich für ein Thema stehen und das so rigoros durchziehen. Und ich glaube, dadurch haben wir in der Nische richtige Fans bekommen. Und so Fanmärkte, jetzt nicht im physischen Sinne, dass ein Supermarkt-Fan ist, aber das gibt's auch, aber so richtig so ein Markt aus Fans gewonnen, so eine Bubble angezogen, die eben sich sehr stark interessiert für, wo kommen meine Lebensmittel her und wie wurden die hergestellt. Und ich glaube, dieser Fokus auf eine radikale Ehrlichkeit über die Transparenz und dann Fokus auf maximalen Impact ist so ein authentischer Markenauftritt, glaube ich, der nicht nur authentisch ist im Sinne, wir machen authentisches Marketing und dem musst du vertrauen können, sondern so authentisch ist, dass du ihn sogar selber als Konsumentin nachvollziehen kannst und nachschauen kannst und überprüfbar machen. Wir machen uns sozusagen damit überprüfbar und ich glaube, das hat so eine radikale Authentizität und so eine Ehrlichkeit, dass das, glaube ich, bei vielen wir einfach richtig langfristig überzeugt haben, uns zu kaufen. Und wir wissen, dass es Menschen gibt, die gerade bei den Fischprodukten in den Märkten nach uns suchen und nicht sozusagen vorm Regal stehen und denken so, ach, Follow Food, was ist denn das, kaufe ich mal, sondern explizit, wenn sie Fisch kaufen, sagen, wir kaufen nur Follow Food Fisch.
Ich muss ja sagen, dass es ja auch kein Nischenthema mehr ist. Ne? Ihr setzt ja mittlerweile ungefähr beachtliche 70 Millionen Euro um. Also es sind jetzt keine Hardcore-Ökos, die da mit dem Tracking-Code durch den Supermarkt oder Biomarkt laufen und wissen wollen, wo das Zeug herkam, sondern es ist schon eine wirklich beachtliche Käuferschaft, die ihr da gewonnen habt. Ihr seid hinter Iglo und Costa und gemeinsam mit Frosta las ich die Nummer 3 bei Tiefkühlfischfilets in Deutschland. Und das als ein Startup, das 2007 in Frieshafen, glaube ich, aus dem Nichts geschaffen wurde. Wie schafft man das, vom Nobody zum Mitmarktführer in der Nische? Mit welchen Medien, Kommunikationsmitteln, was hat funktioniert bei euch, was gar nicht? Eins hast du schon gesagt, Authentizität, Tracking Code, Nachverfolgbarkeit, klar. Aber erstmal kannte euch ja niemand. Jetzt seid ihr ziemlich bekannt und setzt zig Millionen um. Wie schafft man das?
Ja, wenn ich darauf eine einfache Antwort hätte, dann könnten wir reihenweise die Probleme dieser Welt lösen, indem wir erfolgreiche Marken aufbauen.
Ja, versuch mal eine Vermutung.
Ich glaube, eine Vermutung ist das, worüber wir schon gerade kurz, was wir angerissen haben, ist relevantes Thema. Also ich glaube, wir haben einfach eine starke Positionierung, auf die wir immer Wert gelegt haben, weil wir gesagt haben, wir machen das nicht zum Selbstzweck. Wir machen das, weil wir daran glauben wollen, dass man mit Geschäftsmodellen ein Problem lösen kann in der Welt, weil sie sozusagen Geschäftsmodelle die sind, die sie verursacht haben. Deswegen muss es auch Geschäftsmodelle geben können, die das Problem sozusagen reverse-engineeren, wieder rückgängig machen. Und damit haben wir uns mit so einem relevanten Thema positioniert wie damals, wir haben ja mit Follow Fish angefangen, 2007, mit dem Thema Überfischung, wo wir einfach die erste Marke waren. Also es gab bis dahin keine nachhaltige Fischmarke und schon gar nicht gab es den Tracking Code, den haben wir 2007 erfunden für den Lebensmittelbereich. Und damit kamen wir mit so zwei starken, glaube ich, USPs, wo einfach klar war, das kann niemand im Markt. Und gleichzeitig gibt es aber eine Nachfrage danach, die vielleicht viele noch gar nicht wussten, dass sie hatten. Das ist, weil es vielleicht auch noch gar nicht klar war, dass es möglich ist, was wir da machen. Das heißt, ich glaube, das relevantes Thema besetzen, eine klare Unterscheidbarkeit und da radikal draufgehen. Also wir haben mal dann in den letzten Jahren ein paar Ausflüge gemacht in Richtung Lifestyle-Genuss, haben aber sofort gemerkt, das ist nicht unser Turf, da müssen wir nicht mitspielen, das können die Großen besser, da haben sie mehr Budget, tolle Bilder und Videomaterial zu machen. Den Kampf werden wir nicht gewinnen, sondern wir müssen über die Themen kommen, die die anderen nicht besetzen können. Und das ist zentral Transparenz und Nachhaltigkeit. Und dem sind wir immer treu geblieben und dann sind wir auch treu geblieben in den Medien, die wir besetzt haben. Weil wir da auch von Anfang an gesagt haben, okay, jetzt haben wir, so wie du auch sagst, ne, wir haben eine gute Idee, wir haben ein gutes Produkt, aber das heißt ja noch nicht, dass uns jemand kennt und kauft. Und wir haben vor allem den damals, heute noch krasser eigentlich, aber damals herausfordernden Weg genommen, über den Lebensmitteleinzelhandel zu gehen. Also nicht, das gab es damals in dem Maße noch nicht, Online-Shop, den Weg über den Lebensmitteleinzelhandel, wo der Kampf im Regal wirklich hart ist, aber wir haben angefangen im Tiefkühl- und Konservenbereich, wo einfach verstaubt seit Jahren niemand gechallenged hat. Und ich glaube, das war auch unser Vorteil. Und da konnte man mit einem relativ freshen Markenbild und einer modernen, jungen Kommunikation auffallen. Und ich glaube, das hat uns wahnsinnig geholfen, weil sofort jemand gemerkt hat, huch, hier passiert ja was. Hier hat eigentlich jahrzehntelang keiner gefragt, ob man was ändern soll, aber jetzt kommt da auf einmal jemand und ändert was. Und dann hatten wir es aber trotzdem in der Kategorie natürlich mit Größen wie Iglo zu tun und haben es immer noch mit denen zu tun, die einfach ein viel, viel größeres Marketingbudget haben. Also ich kann nicht mal ein Multiple ausmachen, wie viel mehr das ist, aber es ist wahrscheinlich das 30-, 40-fache dessen, was wir haben. Und da haben wir uns auch überlegt, was sind kreative Strategien, wie wir Aufmerksamkeit erregen können, uns Gehör verschaffen können, trotz kleinen Budgets. Und da haben wir immer auf kreative Kampagnen gesetzt. Immer versucht, verrückte Dinge zu machen.
Ja, es gab da diesen Clip mit der Influencer, die sich einen QR-Code auf die Stirn hat tätowieren lassen, der sich dann als Tracking-Code von euch entpuppt, wenn ich es richtig erinnere. Oder ein anderer Influencer sorgte für Wirren, indem er ein YouTube-Video vorgab, ein Baby-Delfin zu verspeisen. Also als Kleiner, ihr habt ja ganz schön für Lärm und Aufmerksamkeit auch so ein bisschen Schock gesorgt. War das so die Strategie, um erstmal das die Aufmerksamkeit auf euch zu lenken?
Ja, genau. Also, weil man muss sich ja überlegen, man sitzt da und denkt, okay, wir haben eine tolle Marke, wir haben erstklassige Produkte, wir haben eine grandiose Story, aber die Aufmerksamkeitsökonomie funktioniert natürlich nur mal so. Der am meisten Geld hat, kriegt am meisten Reichweite. Und das ist, früher war vielleicht Social Media da noch ein Weg, wie man sich mit wenig Geld auch trotzdem Reichweite verschaffen könnte, aber die Zeiten sind auch vorbei. Gewinnt auch die Person, die am meisten Geld hat. Das heißt, wir mussten mit wenig Budget möglichst viel Krach machen, der aber gleichzeitig zu uns passt, ne? Also nicht wahllosen Lärm machen, um nichts sozusagen, sondern wirklich einen, der nah an der Marke ist. Und ich glaube, da zum Beispiel diese Baby-Delfin oder die Tracking-Code-Kampagne waren ganz klar, die Botschaft ist, wir wollen die Leute nicht nerven und pranken, nur damit wir sie geprankt haben, sondern damit ein Learning im Prank stattfindet. Also der Baby-Delfin wird gegessen, Schock, was, InScope, ist ein Baby-Delfin mit seinen Kumpels, den letzten seiner Art. Und dann die Auflösung ist, hey, nee, ich will mir zusammen mit Follow Food aufmerksam machen auf ein Thema, was uns alle betrifft, nämlich durch die Art, wie wir Fisch konsumieren, überfischen wir die Meere. Und über solche Kampagnen, die sind verhältnismäßig günstig, sagen wir mal so, aber schaffen wir es, in die Breite zu kommen. Und wir haben von Anfang an auch versucht, sozusagen Zielgruppen zu definieren, auf die wir fokussieren, die möglichst klein sind, die erreichbar sind. Weil wenn wir sagen, wie alle irgendwie in dem Bereich, wir machen jetzt, wir nehmen die Lohas, dann sitzt du da vor ein paar Millionen Menschen und sagst, okay, wie erreiche ich den? Da brauche ich wieder große Budgets. Deswegen haben wir von Anfang an eine, glaube ich, relativ außergewöhnliche Entscheidung getroffen, nämlich haben wir die Werbeszene als Zielgruppe genommen und haben gesagt, wir wollen so kreativ sein in den Kampagnen und so schlau, dass wir in der Werbeszene auffallen und dass wir vielleicht Preise gewinnen im Werbebereich, dass wir diese Szene für uns begeistern, weil wir kreative, schlaue Kampagnen machen.
Und das hat funktioniert?
Und ich glaube, das hat funktioniert, weil es gibt kaum eine Durchdringung, die wir so gut geschafft haben. Egal, auf welcher Veranstaltung ich bin, uns kennt jeder im Werbebereich. Spätestens seit dem Baby-Delfin haben uns alle auf dem Schirm. Und da haben wir am Anfang immer gedacht, ja, das ist doch eigentlich ein schlauer Weg, um dann als Trittbrett, aber haben dann im Tun auch irgendwann gemerkt, ah ja, verrückt, die sind ja selber eine große Zielgruppe, die sind ja auch selbst KäuferInnen. Das heißt, wir haben eigentlich eine schlaue Zielgruppe geschaffen, gar nicht mal nur über den Impact, dass wir sie überzeugt haben, ist es besser, nachhaltig zu kaufen, sondern dadurch, dass wir sie überzeugt haben, dass wir eine anziehende Marke sind für Kreative. Cool. Und ich glaube, das hat zu einem großen Teil funktioniert und haben uns parallel dazu dann auf B2B-Presse fokussiert, die sehr verstaubt und erstmal langweilig wirkt, weil klar war im Lebensmitteleinzelhandel, du musst erstmal im Regal landen. Und da musst du, EinkäuferInnen sind auch Menschen am Ende, die gerne konsumieren und von Werbung getroffen werden, beeinflusst werden. Und da haben wir uns die relevanten B2B-Presseblätter rausgenommen und da Kampagnen, Werbung geschaltet, die auch anders war, als man sie bisher kennt. Also nicht Produkt abgebildet und sagen, es ist das Leckerste und Beste, sondern einfach versucht, über Haltung zu kommen.
Und das muss ich sagen, in einem Bereich, wo die Flop-Rate immer noch bei irgendwie ungefähr 70-80% liegt. Ne? Also 70-80% der Innovationen im Lebensmittelhandel sind nach 3 Jahren nicht mehr im Regal, sondern fliegen raus. Irre. Und ihr als Nobody seid da um die Ecke gekommen, habt das geschafft. Ich würde gerne einmal noch mal kurz, bevor wir zur Frage kommen, wie schafft man das aus der Nische oder wie habt ihr es aus der Nische in den Mainstream geschafft? Und wie wollt ihr da weiter vorankommen? Ich würde noch einmal gerne kurz auf den Tracking-Code zurückkommen. Ne? Also bei einer Kieler Sporte, wir sitzen hier in Hamburg, die hat wahrscheinlich so 150 Kilometer von hier entfernt gelebt. Da stelle ich mir relativ einfach vor, den Ursprung zurückzuverfolgen. Ihr habt aber mittlerweile Dutzende Produkte im Portfolio, bei denen das nicht überall so einfach sein dürfte. Was bedeutet das für euch als Marke, dieses Versprechen mit Leben zu füllen? Wie trackt man, mein Gott, wo kommt das Zeug her? Wer hat es wie gefangen? Und wie kriege ich das Ganze wasserdicht? Das stelle ich mir nicht so ganz trivial vor.
Absolut ist es auch nicht, vor allem, weil wir immer mehr in komplexere Produktkategorien gegangen sind. Also wir sind nicht mehr beim Fisch geblieben, sondern wir haben jetzt ungefähr um die 140 Produkte. Da sind Tiefkühlpizzen dabei, da sind aber auch Nüsse und Trockenfrüchte dabei, da sind Getränke, ein Erfrischungsgetränk ist dabei, Dattelbällchen, Energy Balls, Schokolade. Also es ist so eine Bandbreite an Produkten, die so unterschiedliche Origins, Lieferketten haben, dass die Frage eine ist, die uns zentral umtreibt. Und das ist gut schaffbar, aber es ist eine größere Aufgabe, glaube ich, als viele manchmal denken. Ach ja, okay, gut, dann muss ich halt die Informationen da eintragen, sondern wir leben ja in einer Welt, gerade im Lebensmittelbereich, in dem eigentlich maximal nach Preis eingekauft wird. Also es geht nur noch darum, gar nicht mehr darum, woher kommen sie, sondern stimmt die Qualität halbwegs und vor allem stimmt der Preis. Und dann ist es egal, wo es herkommt und viele wissen auch gar nicht, wo ihre Produkte herkommen, weil sie von Zwischenhändlern kaufen. Das heißt, am Ende sitzen die da und sagen, ja, ich kaufe doch hier irgendwie Tomaten ein für meine Pizza, aber die hat schon irgendwie fünfmal die Hände gewechselt. Und am Ende ist eigentlich unklar, wo der Ursprung ist. Das heißt, wir sind da auch noch an einem unterschiedlichen Grad der Tiefe, der Trackbarkeit bei Produkten. Und da gehen wir aber auch ganz transparent mit um, weil wir sagen, es gibt ein Mindestmaß an Transparenz. Also es macht keinen Sinn, wenn wir volle Transparenz versprechen. Und dann steht da ja, es kann quasi überall aus der Welt kommen. Aber wir sagen auch ganz bewusst, es gibt manchmal mehrere Herkünfte, weil wir die zum Beispiel produktseitig nicht ganz unterscheiden können.
Wenn man ein Beispiel,
Pizza-Produktion, ist es schwierig, auf den Hof genau die Tomaten-Passata zurückzuverfolgen, weil der Betrieb, mit dem wir zusammenarbeiten, das ist ein italienischer Pizza-Bäcker in Norditalien, der sozusagen immer in Batches, das heißt in großen Tanks, mischt, je nach Verfügbarkeit. Und das heißt, da sind dann drei unterschiedliche Regionen drin, aus denen die Passata kommen kann. Und das sind Themen, wo wir gerade noch versuchen, mit dem Lieferanten zu arbeiten, dass man das vielleicht automatisiert und noch größere Granularität reinkriegt. Aber das ist, wenn wir jetzt zum Beispiel die ganze Pizzaproduktion zu 100% auslasten würden, dann könnten wir das sehr genau steuern, aber wir sind ja immer noch ein kleiner Fisch im Lebensmittelbereich und abhängig von Auslastung. Das heißt, da ist es zum Beispiel relativ komplex. Da schaffen wir es runterzubrechen, aber es ist nicht wie bei einem, wie du sagst, bei einem Fischmonoprodukt, wo man ganz klar weiß, okay, das ist der eine Fisch, der wurde dort gefangen, da ist kein Verarbeitungsschritt dazwischen, außer vielleicht ein Filetieren. Das Produkt wird nicht mit was anderem vermischt, wie eine Tomate mit anderen Tomaten. Das ist relativ einfach. Aber auch dort herausfordernd, weil man muss die Informationen erstmal erarbeiten. Die kriegt man nicht einfach so im Lebensmittellogistikprozess.
Du hast schon erwähnt, kleiner Fisch. Ihr habt ja vor 7 Jahren etwas total Verrücktes gemacht, nämlich euer Portfolio radikal erweitert. Du hast schon gesagt, es gibt jetzt mehr als 140 Produkte. Ihr heißt auch nicht mehr Follow Fish, so wie ihr 2007 gegründet wurde, sondern Follow Food. Warum macht man das freiwillig? Also eine gerade etablierte Marke in die Tonne treten und mit neuer Marke in einem neuen Markt ganz neu anfangen gegen Wettbewerber, die tausendmal größer sind. Muss man ziemlich wahnsinnig sein, oder?
Ja, oder sehr überzeugt von dem, was wir machen und ziemlich konsequent, weil, also ich würde lügen, wenn wir nicht sagen, es macht uns heute manchmal noch ein bisschen schlaflose Nächte, dass wir das gemacht haben, weil wir hatten mit Follow Fish eine einfach etablierte Marke. Ich habe heute noch Gespräche, wo ich sage, ja, ich bin von Follow Food und dann ist erstmal ein fragendes Gesicht und dann sage ich, ja, wir haben mit Follow Fish angefangen und dann sagen die, ah, Follow Fish, ja klar, kenne ich. Und das tut weh, wenn man weiß, mit der Marke ist man nicht mehr draußen, die Leute wiedererkennen. Aber es war ein unabdingbar konsequenter Schritt, weil wir gemerkt haben, unsere Vision hört eigentlich gar nicht beim Fisch auf. Und wenn wir es ganz konsequent machen und wirklich mit einem Geschäftsmodell Probleme lösen wollen, wie Fischbestände zu erhalten, zu gesunden, Überfischung zu stoppen, dann müssen wir auch auf die Böden gucken und gucken, was in der Landwirtschaft passiert, weil sozusagen der Slogan war, kein Meeresschutz ohne Bodenschutz, alles hängt in dieser Welt zusammen, der Planet ist sozusagen permanent in Kreisläufen, die Düngemittel und Pestizide, die in der Landwirtschaft eingesetzt werden, werden durch Regenwasser ausgewaschen und in die Meere gespült, das heißt, wenn wir noch so sehr unseren Thunfisch mit der Handangel fangen, die Eintragung aus der Landwirtschaft werden dafür sorgen, dass die Meere eutrophieren, die Fischbestände dezimiert
Überdüngung
werden.
Überdüngung muss man sagen, ne?
Überdüngung, glaube ich, sozusagen, genau. Ne? Das heißt, wir werden mit dem Angebot, was wir damals hatten, hey, wir fangen jetzt wirklich so viel, wie nachwächst, wussten wir, dass wir mit einer unveränderten Landwirtschaft eigentlich unserem Versprechen nicht gerecht werden, dass wir mit dem Geschäftsmodell die Fischbestände retten. Und deswegen war der Schritt, irgendwann saßen wir dran und waren so, okay, wir müssen eine ganzheitliche Foodmarke bilden. Wir müssen Follow Food sein, die keinen Halt vor irgendeiner Produktkategorie machen, weil eigentlich alles mit allem zu tun hat. Wenn wir aufs Grundwasser gucken, in die Landwirtschaft, die Bodenfruchtbarkeit, die Meeresgesundheit, die Fischbestandsgesundheit, alles hat mit allem zu tun. Das heißt, wir müssen auch mit allem zu tun haben. Und deswegen Follow Food und der mutige Schritt und 140 Produkte. Und der ist auch immer noch ein mutiger Schritt, weil wir verdienen auch immer noch das meiste Geld mit der alten Marke Followfish sozusagen, mit unseren Fischprodukten. Und wir sind gerade dabei, die letzten 3, 4, 5 Jahre eine neue Marke aufzubauen eigentlich. Wir fangen gefühlt manchmal bei Null wieder an.
Quick and Dirty. Zeit für eine schnelle Fragerunde. Was war denn der Punkt deines Lebens, an dem dir die Bedeutung von Nachhaltigkeit bewusst geworden ist?
Ein Seminar von einem meiner Wegbegleiter, Thorsten Philipp, im dritten Semester, der mich überzeugt hat, von der Kulturbranche zu wechseln in die Nachhaltigkeitsbranche, weil er mich mit seinem Kurs einfach umgehauen hat und, glaube ich, einer der Scheidewege im Leben war, die es so gibt.
Warum glaubst du, dass Nachhaltigkeit und nachhaltige Markenführung in den nächsten Jahren für den Wettbewerb entscheidend sein werden?
Weil wir bisher die Auswirkungen des nicht nachhaltigen Handelns nicht gespürt haben und diese Lücke sich immer mehr schließt und wir die Auswirkungen unseres Handelns immer mehr spüren in der Welt da draußen und deswegen Nachhaltigkeit in den Fokus kommt.
Das Argument, mit dem du auch den ignorantesten Nerd überzeugst, nachhaltiger zu handeln.
Wenn es das gäbe, dann hätten wir keine Probleme mehr in der Welt. Aber eines ist, dass ein konventioneller Acker im Vergleich zu einem biologisch bewirtschafteten Acker ungefähr 97% der Biodiversität zerstört. Ergo, ein biologischer Acker mehr als 50% der Biodiversität erhält.
Deine Definition von Nachhaltigkeit in einem Satz.
Mit der Natur statt gegen sie, leben innerhalb der planetaren Grenzen oder, wie es Kate Raworth sagt, innerhalb des Donuts.
Und hast du eine bessere Alternative statt des ausgeleierten Begriffs Nachhaltigkeit?
Regenerativ, weil es mehr darum geht, aufzubauen und nicht nur zu erhalten. Erhalten reicht nicht mehr, wir müssen wieder was zurückgeben und Ökosysteme aufbauen, statt sie nur zu erhalten.
Jetzt mal ganz ehrlich, was ist dein persönlich unnachhaltigstes Produkt oder Angewohnheit? Wo cheatest du?
Beim Essen gehen. Weil ich weiß, dass meine Ansprüche beim Essen gehen nicht erfüllt werden, biologisch zu essen. Aber ich glaube, das ist auch kein Cheaten, sondern zeigt eher, dass wir alle auf einem Weg sind und dass Nachhaltigkeit nie um Perfektion geht, sondern immer nur um den bestmöglichsten Weg zu beschreiten.
Das Gesetz mit Blick auf Nachhaltigkeit, das du schon morgen auf den Weg bringst, solltest du heute Bundeskanzler werden.
Die Umstrukturierung der gemeinsamen Agrarpolitik in der Landwirtschaft der Europäischen Union. Subventionsstrukturen werden 70% nach Fläche vergeben. Ich würde es umstrukturieren, dass es maßgeblich nach ökologischer Maßnahmen vergeben wird, auch wenn es der Bundeskanzler nicht kann, weil es europäische Politik ist. Aber das wäre trotzdem meine Antwort.
Wie oft wachst du nachts auf und denkst, scheiße, das war ein Riesenfehler?
Ich wache nie auf und denke, es war ein Fehler, weil ich bin dermaßen davon überzeugt, dass der richtige Schritt ist. Aber ich wache manchmal nachts auf und denke mir, verdammt, ich hoffe, wir kriegen das hin. Weil wir kommen, wie du sagst, am Anfang aus der Nische. Wir kommen aus einem Bereich, wo wir einfach noch mehr Beweglichkeit hatten in so einem verstaubten Tiefkühlkonservenbereich. Und jetzt kommen wir in einen Bereich, wo wir mit den großen Innovatoren mitspielen wollen. Und wo es auch einfach, du hast gesagt, die meisten Innovationen oder Startups scheitern im Lebensmittelbereich, weil es einfach unglaublich schwer ist, profitabel zu sein. Und das außerhalb des Fischbereichs noch viel schwieriger. Und deswegen macht es manchmal unruhig, aber ich glaube daran, weil wir haben so unfassbar sinnvolle und gute Produkte und Geschichten und ich will daran festhalten, dass das Gute sich durchsetzt.
Lass uns einmal kurz zurückgehen zu den Kanälen, auf denen ihr mit KonsumentInnen kommuniziert. Einer, den ihr nutzt, ist der, den ihr total selber in der Hand habt, nämlich das Packaging. Ne? Das habt ihr, glaube ich, vor einiger Zeit verändert. Kannst du dazu ein bisschen was erzählen? Ihr nutzt das ja sozusagen radikal als Kommunikationsplattform, wenn ich das richtig interpretiere.
Ja, weil das war auch, knüpft ein bisschen an den Anfang unseres Gesprächs an, welche Kanäle nutzen wir, welche Möglichkeiten haben wir eigentlich? Und die Fragen stellen wir uns ganz oft und wir kommen immer wieder zu dem Punkt, dass wir gerade dadurch, dass wir nicht online stattfinden, also nicht direkten sozusagen Kontakt zu den Konsumentinnen haben, die direkt bei uns bestellen und wir dadurch auch keine effiziente Social-Media-Werbung eigentlich machen können, die direkt zu einem Kaufakt führt, sondern das Social-Media-Marketing bei uns eigentlich immer Markenkommunikation ist und immer Markenkampagnen sind, das heißt Bekanntheitskampagnen, die hoffentlich zu einem Kaufakt führen, sind wir eigentlich determiniert am Ende auf die Verpackung, weil das unser zentraler Kontaktpunkt im Handel ist. Und da haben wir uns immer wieder, stellen wir uns immer wieder die Frage, wie können wir unser Design so nutzen, dass es uns hilft in dem Punkt. Und da haben wir eine immer noch ziemlich mutige Entscheidung getroffen, auch einen, wir haben nicht nur die Followfish-Marke begraben, sondern wir haben auch das Design begraben, weil wir uns voll fokussiert haben auf die zentralen Aussagepunkte unserer Verpackung, Packpapieroptik, blaue Lasche im Logo und Produktbild verabschiedet und haben eine riesen Headline draufgepackt und haben damit sozusagen den Versuch unternommen, dass jede Verpackung ein Plakat ist. Dass wir sozusagen, hey, wir haben doch Millionen oder Tausende an Plakatflächen, nämlich in den Supermärkten, in den Regalen. Das sind alles kleine Plakatflächen. Umso größer die Verpackung wie eine Pizza, umso größer die Plakatfläche. Und was ist, wenn wir das einfach als ein Werbeplakat verwenden? Jetzt muss man die sozusagen, das Lied ist noch nicht gesungen, ob das jetzt erfolgreich war oder ist. Wir sind da immer noch am sozusagen rumprobieren, weil das auch wieder zeigt, die Zeiten ändern sich und die Rezeption von Kommunikation verändert sich. Und wir merken jetzt zum Beispiel, wir sind da richtig mit Haltung rein. Sehr schlaue Haltungs-Headlines sind da drauf, wie, keine Ahnung, auf unserem Pommes, die Zukunft ist eine Sünde wert, oder auf unserem Mehl, backt ihr eine bessere Zukunft und so. Ist alles immer sehr bedeutungsschwanger aufgeladen, es geht immer um Weltverbessern. Und wir jetzt zum Beispiel merken, die Leute sind ein bisschen müde davon, in ihrem Alltag mit jedem Produkt die Welt verbessern zu wollen oder zu müssen, weil das evoziert das ja so ein bisschen, das triggert ja so ein bisschen, ja, du hast eine Entscheidung mit deinem Kauf. Und da merken wir zum Beispiel, oh, wir müssen uns auch immer wieder adaptieren an die Wahrnehmung oder an das Gefühl gerade bei den Leuten. Und diese Headlines sind da natürlich zu langlebig für. Das heißt zum Beispiel, da sind wir gerade am Überlegen, hey, wie können wir diese Plakatwand so nutzen, dass sie auch wirklich funktioniert und dass sie auch wirklich bei den Leuten so ankommt und sie da abholt, wo sie gerade sind.
Was wäre denn der nächste Schritt? Also wenn ihr sagt, okay, klar, also ja, letztes Jahr ist der Umsatz im Bio-Lebensmittel geringfügig gesunken. Ne? Aus Umfragen weiß man jetzt, dass im Mainstream halt sehr wenig Menschen bereit sind oder auch können, mehr Geld auszugeben für nachhaltigere Lebensmittel. Also diese Müdigkeit, die du gerade angesprochen hast, wie könnte eine Reaktion von euch darauf aussehen?
Indem wir auf die Lösungen zeigen und auf Genuss gehen und zeigen, dass Nachhaltigkeit keine Individualentscheidung ist in dem Sinne nur, sondern dass wir die Verantwortung übernehmen und die Leute den Genuss haben und eigentlich gar nicht mehr so drüber nachdenken müssen. Eigentlich sind wir eine Entlastung für die Menschen, weil wir zeigen, hey, bei den Produkten, die wir anbieten, musst du eigentlich nicht mehr nachdenken. Du kannst es nachprüfen, wenn du willst, ob wir das wirklich ernst meinen, ob wir das seriös machen, wie gut wir das machen, aber eigentlich musst du nicht mehr nachdenken, du kannst einfach genießen. Und deswegen ist das gerade unser Fokus, darauf zu gehen und zu sagen, wir müssen mehr, glaube ich, Lösungen und Freude und Genuss zu den Leuten bringen, weil die Welt gerade kompliziert, herausfordernd und an manchen Punkten traurig genug ist, dass wir nicht jetzt noch der Kontaktpunkt im Supermarkt sind, wo man meistens eh gestresst einkauft, wo man dann auch noch sagt, ja, und jetzt geht's hier direkt weiter mit den Nachrichten. Also die Zukunft ist sozusagen am seidenen Faden, du kannst entscheiden mit diesem Produkt, sondern dass wir mehr darauf gehen, zu sagen so, hey, hier abschalten, das ist dein Produkt, genieße es, schmeckt lecker. Und es ist so ein eher, ich würde es fast eher als ein trojanisches Pferd beschreiben, dass wir sagen, wir packen den Impact in den Bauch des Pferdes und außen drauf steht einfach ein Pferd, mit dem man spielen will.
Ihr steht ja vor einem weiteren Problem von jedem, der Erfolg hat, nämlich, dass ihr kopiert werdet. Es gibt, wenn ich es richtig im TK gesehen habe, es gibt einen Wettbewerber von euch, der nicht ganz klein ist, der relativ ähnliche Verpackungen baut. Auch Costa und Iglo, las ich, haben mittlerweile Tracking-Codes. Wie ernsthaft das ist, was dahinter steht, weiß ich nicht, kann ich gar nicht beurteilen. Aber es klingt für mich so ein bisschen, ihr seid aus eurem kleinen kleinen Teich als Follow-Fisch rausgeschwommen in den großen Mainstream. Und dort warten jetzt die Haie auf euch, die euch knallhart nachmachen und einen viel größeren Hebel auch haben. Ist damit euer USP so ein bisschen flöten gegangen? Und wenn ja, was folgt für euch daraus?
Also die Beschreibung ist, glaube ich, akkurat so. Die würde ich teilen, dass das passiert. Und wir haben auch in den letzten Jahren erlebt, dass dieser Satz, so man wird Opfer seines eigenen Erfolgs, eine Teilwahrheit hat, weil wir wurden immer größer. Wir haben Zielgruppen aufgebaut bei den Einzelhändlern, die es vorher nicht gab. Wir haben gezeigt, dass es eine Kundschaft dafür gibt. Und das wurde uns, ja, zum Verhängnis ist Quatsch, weil wir haben ja was erreicht. Aber wir haben gesehen, dass es kopiert wird und dass wir auch sozusagen Listungsplätze, dass wir Regalplätze verlieren aufgrund von Kopien, die nur halb so gut sind wie das, was wir machen. Oder halb so gut, aber zumindest nicht das in Anspruch haben, sondern sie haben es nur in der Kommunikation. Sie sehen so aus, als wären sie das, aber wo wir einfach wissen, da steckt nicht der Impact dahinter, den wir eigentlich als Anspruch haben.
Was heißt das konkret? Kannst du kurz dazu sagen, was heißt konkret? Was ist nicht halb so gut? Also wo sind die weniger gut als von der Food?
Also zum Beispiel in der Art der Transparenz, also dass du einfach nicht so weit nachvollziehen kannst, wo kommt das Produkt eigentlich her, dass du den Impact gar nicht nachvollziehen kannst. Das ist, wir haben auf jedem Tracking-Code eine Ökobilanz für jedes Produkt. Wir haben die Herkunft, die Fangmethode, den Zeitraum, alles klar drin. Wir haben den Erntezeitraum der landwirtschaftlichen Produkte. Wir haben die Art des Anbaus. Wir haben alles mit drin. Und das kannst du bei anderen Produkten einfach nicht nachvollziehen. Das kann aktuell, ich kenne keine Marke in Deutschland, die das so liefert. Und wenn du dann das Versprechen draufpackst, das ähnlich klingt nach unserem, aber das nicht lieferst, ist es einfach nicht dementsprechend. Und auch im Impact. Wir einfach sehen, dass da dann teilweise keine Bioqualität drin ist oder die Zertifizierungsstufen nicht so hoch sind. Genau. Und damit sind wir aber eigentlich, wenn man ehrlich ist, auch angetreten. Wir sind angetreten, dass wir gesagt haben, okay, wir werden immer nur ein Leuchtturm sein können, und eine Benchmark neu setzen, aber wir haben den klaren Anspruch, kopiert zu werden, weil nur wenn wir kopiert werden und andere mitmachen, kriegen wir eine relevante Größe in dem, was wir machen, weil wir machen das nicht zum Mittel, als Mittel zum Zweck, um Geld zu verdienen, sondern wir machen das, weil wir wirklich was verändern wollen, weil wir da draußen wirklich systemisch anders Lebensmittelproduktion denken wollen. Und eigentlich freue ich mich über jede Kopie. Es wäre ein bisschen gelogen, wenn ich mich nur freue, weil ich habe natürlich mittlerweile Follow Food so, lebe ich so sehr und liebe ich auch so sehr, dass wir das alle wachsen sehen wollen und dass wir das alle am Leben erhalten wollen. Und nicht unser Ziel ist, uns irgendwann sozusagen selbst zu beerdigen, weil jetzt alle anderen so toll sind, weil wir das auch noch nicht sehen. Also die Kopien sind keine ernstzunehmenden Kopien und deswegen bleiben wir weiter dran. Und natürlich müssen wir sehen, wir werden wahrscheinlich über die Zeit USPs verlieren. Also wenn wir das mit der Transparenz, wir machen ja auch politische Arbeit, ich bin im Vorstand des Bundesverbands Nachhaltige Wirtschaft, wo das Thema Transparenz auch eine zentrale Rolle spielt. Wenn wir das durchgesetzt bekommen, dann ist irgendwann Transparenz mit dem Tracking Code kein USP mehr. Und das ist wirklich ein wünschenswertes Ergebnis, weil dann können wir gefühlt, ist das ein USP, den ich auch gerne verliere, weil dann können wir richtig Impact-Arbeit machen, weil wir dann sozusagen eine Vergleichbarkeit im Regal herstellen können. Und dann können wir uns wirklich vergleichen mit den Produkten rechts und links. Aber das bedeutet natürlich, wir müssen uns ständig neu erfinden, weil wir verlieren, also keine Ahnung, im Fischbereich ist es das MSC-Siegel, das ist im deutschen Einzelhandel fast kein USP mehr. Das war 2007 mit WWF-Fischratgeber noch ein Riesen-USP, dass wir die erste Marke waren und die einzige, die 100% dem WWF-Fischratgeber entsprach und 100% MSC-zertifiziert ist. Das ist keins mehr, da haben wir uns neu erfunden. Da haben wir eigene Fischereichtlinien mit einem Riesen-Gremium aus der Uni Hamburg, WWF, Fairtrade war mit dabei, entwickelt, wo wir gesagt haben, wir müssen einen neuen Standard setzen in der Branche, wir müssen eigene Richtlinien machen, die überprüfbar sind und wo wir klar sein können, dass wir die nachhaltigsten Produkte im Markt anbieten. Und so arbeiten wir im landwirtschaftlichen Bereich auch mit Regenerativ, wo wir Bio weiterdenken. Das heißt, dieser Druck kommt aus Überzeugung, aber auch, weil wir wissen, wir müssen uns im Markt, das, was ich am Anfang meinte, die Unterscheidbarkeit immer wieder herstellen, weil wir USPs Stück für Stück verlieren, wenn wir unsere Arbeit gut machen.
Was heißt es für die Marke Follow Food, wenn du sagst, also du wärst nicht zufrieden, wenn ihr euch wegen Erfolgs selber beerdigen könnt eines Tages? Was heißt es für die Marke? Bedeutet das, Follow Food steht dafür, immer Pionier zu sein in puncto Transparenz und Nachhaltigkeit, und wenn die Branche sozusagen nachrückt, seid ihr schon weiter und setzt den nächsten Standard nach vorne? Habe ich das richtig verstanden?
Ja, so kann man es beschreiben. Also ich glaube, wir beschäftigen uns permanent damit, wo kann man neue Benchmarks setzen. Also das ist, was uns antreibt, was auch manchmal nervös macht und unruhig macht, weil es auch ein Druck ist, permanent irgendwo zu innovieren und permanent zu gucken, wo kann man jetzt neue Benchmarks setzen. Aber es ist auch eine Riesenfreude, weil man merkt, okay, das kann ich ja nur machen, weil der Markt mitzieht und weil wir einen Effekt haben. Und deswegen können wir jetzt darüber Gedanken machen, wo wir vielleicht vor 5 Jahren dran saßen, waren so, oh, so weit ist die Branche noch nicht, das kriegen wir noch nicht umgesetzt. Und jetzt sind wir soweit, weil wir zum Beispiel einen anderen Preispunkt verlangen können, weil die Leute sagen, jetzt zahle ich auch wirklich Geld dafür, wie zum Beispiel regenerativ oder so. Das heißt, ja, das ist ziemlich genau das, was wir tun, würde ich sagen. Ja.
Follow Food steht ja, wie der Name schon sagt, für das Tracking der Produkte. Und wir tracken daher mal ganz kurz, was wir bislang mitgenommen haben aus diesem Gespräch. Das eine ist meiner Meinung nach die erwähnte, sehr spitze Mission der Marke. Follow Food verspricht totale Transparenz. Bei Follow Food können KundInnen tatsächlich nachvollziehen, wo Pizza, Thunfisch oder Terrine herkommen oder ins Netz gegangen sind. Diese Mission zieht die Marke konsequent durch. Das nützt aber natürlich wenig, wenn mangels Budget kaum jemand davon erfährt. Ein Ausweg aus diesem Dilemma hat Follow Food auf bemerkenswerte Weise gesucht und gefunden. Die Marke setzt nämlich auf wirklich kreative Kampagnen für 2 wahnsinnig spitze Zielgruppen. Die eine sind Werber, die andere sind B2B-Fachmagazine, also jede Blätter, die Einkäufer in der Lebensmittelbranche durchblättern, wenn sie nichts Besseres zu tun haben. Das tun offensichtlich einige von denen, denn Follow Food hat es auf diese Weise tatsächlich zur Nummer 3 bei TK-Fisch geschafft und den Sprung aus der Biomarkt-Nische hinbekommen. Jetzt kommt die entscheidende nächste Frage, nämlich wie weit dieses Projekt im großen, weiten Ozean des ganz normalen Lebensmittelhandels taugt. Auch das wollen wir natürlich von Markenchef Julius Palm wissen. Weiter geht's.
Also einerseits setzt ihr euch ab, setzt neue Benchmarks, lauft voraus. Andererseits dreht ihr euch dann auch im Kreis und lauft auf den Markt zu, indem ihr Produkte rausbringt, die aus dem Mainstream-Markt stammen. Also ich glaube, es gibt eine vegane 5-Minuten-Terrine von euch oder so eine Art. Also sowas, was Klassiker, Standard, gelernt seit 30 Jahren und jetzt machen das die Hardcore-regenerativen Lebensmittelhersteller. Ist das sozusagen die Doppelstrategie, einerseits sozusagen inhaltlich vorwärts zu sein und andererseits mit Blick auf den Mainstream-Markt so niedrigschwellig wie möglich Leute abzuholen und zu umarmen sozusagen?
Ja, absolut, weil wir gemerkt haben, dass wir wenn wir dann on top noch nischige Produkte machen, dann haben wir uns die eigene Nische so klein gebaut, dass wir keinen Erfolg haben. Und das ist auch ein Learning, was ich hatte über die letzten Jahre. Ich war da an manchen Punkten, glaube ich, auch habe zu sehr meine eigenen Vorstellungen dessen, was ich als gute Produkte empfinde oder was ich in der Welt erfolgreich sehen will, auf die Leute übertragen.
Was war das?
Der Klassiker bei uns in-house ist immer in der Entwicklung, wir hatten ein Rote-Bete-Himbeer-Sorbet, was überragend geschmeckt hat, fast kein Zucker hatte. Bei der Messe muss man sagen, die Verkostungen, die Leute standen Schlange, fanden super. Im Markt angekommen hat es kein Mensch gekauft. Und heute, also wundere ich mich fast schon, dass wir geglaubt haben, dass das Erfolg hat, weil es einfach so ein nischiges Produkt ist. Eis ist ein Indulgence-Produkt, da willst du nicht drüber nachdenken, ist da Zucker drin oder nicht, sondern das nimmt man eh nur, wenn man weiß, okay, ich weiß, da ist Zucker drin, deswegen ist okay, deswegen esse ich's und dann will ich wenigstens das leckerste Eis haben, was ich
Spaß haben.
Dann will ich Spaß haben. So, das heißt, diesen Balanceakt, den mussten wir erst, und ich auch ganz persönlich, den mussten wir erst lernen. Wie geht man von Impact, Gesundheit, Transparenz hin zu einem spaßvollen Produkt, wo die Leute wirklich es kaufen wollen und wieder kaufen wollen, weil sie sagen, das ist lecker. Weil wenn es nicht schmeckt, hilft alle Nachhaltigkeit nichts. Wenn es nicht wieder gekauft wird, haben wir keinen Impact. Und deswegen gehen wir diese Strategie zu sagen, okay, dann schauen wir uns doch an, was sind die meistgekauften Produkte? Und was können wir da tun? Gibt es dort Produkte, wo wir wirklich sagen, die halten wir auch nach wie vor so für sinnvoll, ist okay, wenn es die in Zukunft weiterhin gibt. Und dann, wie können wir sie besser machen? Wie können wir sie nachhaltig machen? Da ist ein Beispiel die 5-Minuten-Terrine, wo wir gemerkt haben, okay, wir schauen in die Marktzahlen und sehen, da gibt es einen Riesentrend für die wird wiederbelebt, die Produkte werden wiederbelebt, diese Instant-Suppen, Instant-Nudeln. Und kann man das denn besser machen? Und dann machen wir uns auf die Suche und bauen Lieferketten, wo wir sagen, die entsprechen unseren qualitativen Standards. Und raus kam eine bio-vegane 5-Minuten-Terrine, die nur mit Zutaten zubereitet ist, die man aus der heimischen Küche kennt. Also Zutaten, die man auch versteht und lesen kann. und die man selber auch so im Supermarkt kaufen würde, wenn man sich selber kocht. Aber krass. Eben mit heißem Wasser 5 Minuten aufkochen, ohne Zusatzstoffe, ohne unnötigen Zuckerzusatz, eine tolle Mahlzeit, eine vollwertige Mahlzeit in Bio und vegan.
Was heißt das für die Zukunft? Da gibt es dann demnächst sagen wir, die vegane Currywurst. Und was sind so die schnell drehendsten Produkte auf dem deutschen Lebensmittelmarkt, wo ihr Potenzial seht, das können wir besser machen. Immer noch Spaß haben, immer noch lecker, aber jetzt in Follow-Food-Qualität. Was steht da auf eurem Einkaufszettel?
Also ich glaube, da gibt's fast keine Grenzen. Also wir sind im Pizzasegment immer noch dran, da immer weiter zu innovieren und da weiterzugehen. Wir sind im Convenience-Bereich haben wir jetzt eine Pommes, eine Tiefkühlpommes rausgebracht aus regenerativer Landwirtschaft. Das erste Produkt aus regenerativer Landwirtschaft in Deutschland. Wir haben ein Bio-Erfrischungsgetränk jetzt bei DM rausgebracht, wo wir gesagt haben, okay, es muss irgendwie lecker sein, es muss erfrischend sein, aber der Impact muss geringer sein, wo eben nur ein geringerer Fruchtanteil drin ist, aber dafür hochwertiger in der Qualität und so weiter. Also eigentlich würde ich mal aus dem Bauch raus sagen, es gibt keinen Bereich, vor dem wir Halt machen. Wir schauen uns die schnell drehenden Produkte an und setzen sie um. Und du hast gerade Currywurst auch gesagt, wir haben mit unserem Partner FC St. Pauli, mit dem wir versuchen, das Stadion-Catering zu revolutionieren und nachhaltiger zu machen, haben wir jetzt in der letzten Saison eben genau das gemacht, eine vegane Currywurst fürs Stadion rausgebracht, eine bio-vegane Currywurst, also auch in Bio-Qualität. Das heißt, da sieht man, glaube ich, wie breit wir arbeiten und wo wir suchen einfach immer nur nach einem Haken, wo wir einhaken können und sagen können, okay, und hier machen wir jetzt was. Also wir werden jetzt wieder 50 Neuprodukte bei der Biofachmesse in Nürnberg im Februar, das ist für den nachhaltigen Lebensmittelbereich so die wichtigste, international wichtigste Messe, da werden wir wieder 50 Neuprodukte vorstellen und davon sind, würde ich sagen, 15 Produkte wieder aus völlig neuen Kategorien, wie zum Beispiel, keine Ahnung, Chips oder sowas, wo wir einfach wissen, da geht noch mehr und da finden wir USPs, die einfach eine Unterscheidbarkeit am Markt liefern.
Cool, kann man euch Vorschläge machen, welche Produkte man gerne
hätte? Immer, wir sind sogar händeringend auf der Suche, weil Marktzahlen sind das eine, aber Erfahrungsberichte und schlaue KonsumentInnen sind das andere. Wenn man da eine Nische findet, wo man sagt, so entstehen auch Produktentwicklungen zum großen Teil bei uns, dass Leute aus dem Unternehmen kommen und sagen, hey, ich war heute im Supermarkt, ich habe das gesehen, eigentlich müsste das doch besser gehen, das kann doch nicht sein, ich liebe dieses Produkt, aber ich finde es nicht so, wie ich es haben will. Und dann überlegen wir, okay, kann man das irgendwie platzieren, kauft das jemand? Und dann ist der erste Schritt, ist zu entwickeln, die Lieferkette, und wenn wir die haben, müssen wir jemanden finden, einen der Einzelhändler, der dran glaubt und es kauft. Und so funktioniert das. Das heißt, jede Mail, jede Nachricht ist gerne genommen.
Super, da hiermit der Aufruf an die Sustainable Brand Stories HörerInnen, guckt, was ihr bei euch im Schrank, im Tiefkühlfach ist, was vielleicht besser gehen könnte, schickt es an Julius und schon übermorgen wird es im TK-Regal oder im Bio-Regal, übermorgen vielleicht nicht. So, Julius, du bist seit 2016 bei Follow Food, verantwortest dort die Marke und bist letztes Jahr zum Green CMO of the Year gewählt worden, obwohl du gar kein Marketer im klassischen Sinne bist, würde ich mal sagen, noch gar nicht Marketing studiert hast. Wie überrascht hat dich das?
Ja, sehr. Also ich habe mich erstmal, hat es mich überrascht, aber das habe ich, also dass ich überhaupt in die Shortlist aufgenommen wurde, mit Namen, die, wo ich dachte, ja, okay, boah, krass, wie komme ich denn da hin? Also irgendwie Deutsche Bahn, also Kleinanzeigen, Jobrad, Tomorrow Bank, das waren alles Namen, wo ich wusste, aber das sind eingefleischte Marketeers, so, die leben das. Aber das habe ich mir noch erklärt, weil wir einfach eine gute Marke haben. Und ich bin halt das Aushängeschild, deswegen nimmt man mich da jetzt mal so, als der markenverantwortlich ist. Und als dann die Laudatio kam, habe ich verstanden, ah nee, das geht hier gerade um mich. Damit habe ich gar nicht gerechnet, weil, wie du sagst, ich habe was ganz anderes studiert. Ich habe im weitesten Sinne Umweltsoziologie und Nachhaltigkeitstheorien studiert, sehr theoretisch, sehr, also wirklich, ich habe mich eigentlich Learning by Doing in der Auseinandersetzung, wie macht man diese Themen am Markt mit denen einen Unterschied. Über eine Marke wie Follow Food habe ich mich mit Kommunikation auseinandergesetzt und bin deshalb in die Kernfunktion jetzt so eigentlich eher reingeraten, mich als einen Teil meiner Arbeit für die Marke zuständig zu fühlen. Und deswegen hat es mich doppelt und dreifach überrascht. Aber ich glaube, das war nämlich auch spannend, weil die Laudatio nämlich auch gesagt hat, und deswegen habe ich den Preis auch super gerne angenommen, weil er einfach wahnsinnig zutreffend war. Weil sie gesagt haben, gerade deswegen, weil ich kein klassischer Marketeer bin, kriege ich diesen Preis.
Weil Warum? Was heißt das?
Mhm. Weil sie gesagt haben, wir würden bei Follow Food anders arbeiten und ich denke Marketing anders. Das war die Erklärung und da konnte ich sehr was mit anfangen. weil wir immer über die Themen Nachhaltigkeit kommen. Wir kommen immer über den Impact. Und da ploppen am Ende dann vielleicht eine gute Marke raus und gute Stories raus und kreative Kampagnen. Aber bei uns ist das Marketingdenken zentral an den Lieferketten angeknüpft. Also ich komme aus dem Impact Development, aus der Nachhaltigkeitsbewegung sozusagen. Und daher kommen unsere Geschichten. Und ich bin dann sozusagen über Umwege lande ich bei der Kommunikation. Aber weil ich mit der Kommunikation maßgeblich zu tun haben muss, weil sie Teil unseres Geschäftsmodells ist, wenn wir die Impact-Themen erfolgreich machen wollen. Und diese sozusagen Vereinigung von Marketing ist nicht irgendwo verortet und Impact-Themen sind woanders, sondern das ist ein und dasselbe. Das wird unter einem Dach gedacht und ist zentral an die Geschäftsführung angegliedert. Ist, glaube ich, das war das Unterscheidungsmerkmal, weshalb sie dann mich ausgewählt haben. Und ich glaube, das trifft ziemlich gut zu für die Arbeit, die wir machen und wie wir uns auch selber denken.
Weil ihr sozusagen beim Impact anfangt, sich daraus die Geschichten ergeben. Hast du das, glaube ich, mal gesagt, die Geschichten entstehen nicht in Köpfen von irgendwelchen Kreativen, sondern bei uns in den Lieferketten. Das ist aber, muss man fairerweise sagen, nur die eine Hälfte der Geschichte. Ihr habt ja sehr wohl eine Agentur, mit der ihr sehr lange zusammenarbeitet, sehr erfolgreich, und ihr macht ja auch sehr erfolgreich Dinge. Also es gehört schon auch noch die kreative Umsetzung dazu, korrekt?
Total. Ich habe auch, als ich den Satz gesagt habe, tat mir die Agentur ein bisschen leid, weil ich wollte sie nicht damit diffamieren, weil Kreativleistung ist. Das können wir auch nur zum gewissen Teil in-house. Also deswegen arbeiten wir mit einer Agentur zusammen, auch schon immer der gleichen Tank Tank um Stefan Schaller, weil klar ist, dass diese Impact-Gedanken irgendwann auch kreativen Köpfen gegeben werden muss, die dann einfach wirklich durchdrehen und gucken, was kann man daraus Verrücktes machen. Aber in der Art, wie wir briefen und in der Art, wie wir zusammenarbeiten, steckt der Unterschied. Weil was ich damit sagen wollte, ist, so wie ich es bei anderen Unternehmen erfahren habe oder kennengelernt habe, ist oft die Marketingabteilung oder auch die Agentur arbeitet relativ losgelöst vom operativen Geschehen oder von dem, was das Produkt eigentlich ausmacht, sondern es werden sich für Produkte, die verständlicherweise auch wirklich ehrlich gesagt teilweise eher einen schädlichen Mehrwert haben, also das ist kein Mehrwert, aber eher einen Schaden verursachen, als irgendeinen Mehrwert zu haben, muss man sich natürlich völlig abseits der Lieferkette verrückte Geschichten ausdenken, die eigentlich nichts mehr mit dem Produkt zu tun haben. Und das ist der Unterschied, den wir haben. Unsere Geschichten haben immer mit dem Produkt zu tun, weil sie aus der Lieferkette kommen. Sei es, dass wir unsere Thunfischkommunikation komplett auf das Thema handgeangelt und Fairtrade fokussieren, weil dieser Thunfisch von Hand geangelt wird und ein Fairtrade-Projekt hergestellt wird. Das heißt, alles fokussiert darauf. Und wenn wir eine Agentur briefen oder unsere Agentur briefen, dann gibt es immer, das ist eigentlich eher wie ein kurzer naturwissenschaftlicher Abriss oder nachhaltigkeitstheoretischer Abriss, weil da drin steht, da stehen teilweise bei landwirtschaftlichen Produkten Fakten über Bodenfruchtbarkeit drin oder Themen wie Bodenerosion oder Überfischungsthemen, Zahlen, Daten, Fakten stehen da drin. Und dann gibt es immer noch einen riesen Disclaimer, wo drin steht, diese Namen, Worte, Begrifflichkeiten dürft ihr verwenden, die dürft ihr nicht verwenden. Das heißt, eigentlich am Anfang waren die Kreativen saßen dran und waren so, das ist das schlimmste Briefing, was ich je gesehen habe, weil es nimmt mir jegliche Offenheit. Und mittlerweile sitzen die dran und sagen, geil, das ist eine richtige Challenge. Hier habe ich richtig was zu tun, weil das sind technische Angaben, das ist ein technisches Produkt, die kommen aus der Lieferketten und jetzt müssen wir damit eine Geschichte erzählen, die sie nicht verfälscht, aber simplifiziert und greifbar macht. Und ich glaube, das ist die Riesen-Challenge, der wir uns jeden Tag stellen. Und auch der Unterschied, der in der Zusammenarbeit mit anderen Agenturen besteht.
Super. Julius, letzte Frage. Wenn ihr all das, den Impact und die kreative Umsetzung richtig hinbekommt, den Mainstream untappt, wo siehst du Follow Food in 5 und wo in 10 Jahren bei Umsatz und Marktposition? Was ist denkbar?
Also ich hoffe, in 10 Jahren sind wir in Deutschland die bekannteste und erfolgreichste Nachhaltigkeits-Food-Marke und haben wirklich Impact auch im Markt. Und in den nächsten 5 Jahren, denke ich mal, werden wir es schaffen, die halbe Strecke dahin zu schaffen. Das heißt, unseren Umsatz zu verdoppeln, ist, denke ich, in den nächsten 3 bis 5 Jahren unsere Zielmarke, dass wir ungefähr bei den doppelten Anzahl an Produkten, das heißt ungefähr 300 Produkten landen, ungefähr irgendwas zwischen 200 und 300 Millionen Umsatz in den nächsten 3 bis 4, 5 Jahren hinkriegen. Und was das in 10 Jahren dann bedeutet, ich hoffe einfach mehr Einfluss, mehr Impact mit dem, was wir tun und mehr Bekanntheit.
Ja, ich freue mich darauf, mit dir im Jahr 2034 darüber zu sprechen, wie das alles tatsächlich wahr geworden ist. Bis dann, viel Erfolg und vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke dir. Vielen Dank für die Einladung.
Das war's auch schon wieder von Sustainable Brand Stories für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn euch gefallen hat, was ihr gehört habt, dann abonniert uns doch und hinterlasst eine Bewertung. Wir freuen uns. Bis bald, liebe Hörerinnen und Hörer. Bis bald, lieber Harald.